Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verbrechen von nebenan und hallo Mitpodcasterin und Tatort Münster Staatsanwältin.
Mein Gott, ja, die hört auf. Ich bleibe dir treu.
Ich wollte gerade gefragt haben, wie ist es für dich, dass du jetzt endlich in Rente gehst?
Habe ich mehr Jahren? Zeit für dich und deinen Podcast?
Es klang wie eine Drohung, aber ich freue mich natürlich sehr. Ja, wir sprechen heute über eine der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen, die an einem Ort stattgefunden hat, an dem wir beide schon mal zusammen waren. Also wir beiden miteinander waren.
Ja, ich kann dir folgen.
Hast du eine Idee, um welchen Ort es gehen könnte?
Wir waren noch mal in diesem Puff in Hamm-Ütrop.
Ja.
Meintest du den jetzt?
Nein.
Wir waren schon in so vielen Orten. Wir waren in Bielefeld, wir waren in Gütersloh, wir waren in...
Es ist Düsseldorf.
Da waren wir mal?
Ja. Als wir auf dem Weg in den Urlaub waren.
Am Flughafen.
Genau.
Ich möchte dich kurz noch zitieren, nachdem wir eingecheckt hatten. Machen wir denn gar kein Duty Free?
Ungefähr genauso.
Das war doch da.
Hatte sich zugetragen. Ja, tatsächlich ist das eine Geschichte, von der ich vorher ehrlich gesagt noch nie gehört hatte.
Also es passiert jetzt wirklich am Flughafen auch. Nicht nur in Düsseldorf, am Flughafen.
Passiert am Flughafen. Es ist am Flughafen passiert. Es geht um die wohl größte Flughafenkatastrophe in der Geschichte der deutschen Luftfahrt.
Und da fällt mir nur eins ein, da hat's mal gebrannt.
Krass, ja.
Die Decke,
ja,
hauptsächlich, ne?
Genau, und darüber sprechen wir heute.
Freunde.
Ich habe davor nie davon gehört. Ich bin jetzt in der Podcast-Recherche drauf gestoßen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es schon ein paar Jährchen her ist, dass ich damals noch zu klein war, um mich dran zu erinnern. Und am Flughafen selber, sprechen wir auch gleich noch drüber, ist jetzt auch nicht so, dass da besonders viel an diese Katastrophe erinnert.
Ich wüsste jetzt auch nicht, wie lange das her ist, aber das wirst du uns ja bestimmt noch verraten.
Es ist auf jeden Fall wirklich, wirklich ja eine der größten Katastrophen gewesen. 17 Menschen sind gestorben, 88 zum Teil sehr schwer verletzt. Und in dieser Folge erzähle ich euch und dir, wie es dazu kommen konnte. Bist du bereit?
Ich sitze bequem und bin gerade ehrlich gesagt erstaunt, als ich wusste das noch, dass das da gebrannt hat. Ja. Aber ich habe echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es da Tote gegeben hat. Das ist auch von meiner Festplatte gelöscht.
Ja, guck mal, dann lernen wir heute sozusagen alle zusammen etwas und wir gehen rein in den Fall. Der 11. April 1996 ist der Donnerstag nach Ostern. Die Ferien neigen sich in Nordrhein-Westfalen langsam dem Ende zu. Deshalb herrscht auch am Düsseldorfer Rhein-Ruhr-Flughafen reger Betrieb. Familien kommen braungebrannt aus dem Urlaub in der Türkei oder auf Mallorca zurück. Verwandte und Freunde warten mit Blumen in der Ankunftshalle darauf, ihre Liebsten wieder in den Arm nehmen zu können. Auf dem Boden hört man das gleichmäßige Klackern der Rollkoffer, das Lachen von Kindern und die scheppernden Durchsagen aus den Flughafenlautsprechern. Einer der Menschen, die hier in diesem Moment durch die Abflughalle laufen, ist Christian Reiling. Der 37-Jährige mit den blonden Haaren und der schmalen Brille auf der Nase ist Geschäftsführer eines großen Unternehmens in Dresden. Er kommt gerade aus Essen-Bredeney. Dort war er zum Spargelessen mit einem seiner Geschäftspartner verabredet. Reiling hat gute Laune, denn er konnte den Vertrag erfolgreich abschließen. Weil es so gut lief und er und sein Geschäftspartner sich noch verquatscht haben, musste Christian Reiling deshalb seinen Anschlusstermin in Dortmund absagen. Darum ist er schon etwas früher am Düsseldorfer Flughafen. Sein Flug zurück nach Dresden geht erst am Nachmittag. Er hat also noch Zeit. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist er immer erst kurz vor knapp beim Check-in und schafft es meist gerade so, seinen Flieger zu erwischen. Heute aber kann er ganz in Ruhe einchecken, unterhält sich noch ein bisschen mit der Angestellten hinter dem Schalter und geht dann ganz entspannt in die Lufthansa Senator Lounge. Das ist ein extra Wartebereich für alle, die First Class mit der Lufthansa fliegen. Christian Reiling will die Wartezeit vor dem Flug nutzen, um dort noch ein bisschen zu arbeiten. Um in die Lounge zu kommen, muss er vom Check-in aus noch einige Treppen hoch. Die Lounge liegt etwas abseits auf der Galerieebene des Flugsteigs A. Hier bekommt man von dem Trubel in der Ankunftshalle so gut wie nichts mehr mit. Hinter den dicken Scheiben der Lounge verschwindet der Lärm der knapp 2500 Menschen, die zu dieser Zeit gerade durch das Flughafengebäude wuseln. Der Rhein-Ruhr-Flughafen in Düsseldorf ist damals der drittgrößte Deutschlands mit etwa 15 Millionen Fluggästen pro Jahr. Dazu ist der Flughafen in den letzten 20 Jahren eigentlich kontinuierlich erweitert worden. Neben dem Terminal A mit der Lufthansa Senator Lounge auf der Galerieebene und der Ankunftshalle im Erdgeschoss gibt es noch zwei weitere Terminals. Insgesamt erstreckt sich das Gebäude über fast 1,5 Kilometer. Es ist vor allem aus Glas, Beton und Metall gebaut und sieht damit sehr modern aus. Christian Reiling macht es sich in den breiten Sesseln in der Lounge gemütlich. Neben Reiling sind noch einige weitere Menschen in der Lounge, die meisten von ihnen ebenfalls Geschäftsleute in Anzügen oder Businesskostümen. Es wird leise telefoniert, vielleicht eine Kleinigkeit getrunken oder Akten durchgeblättert. Um kurz nach 4 geht Christian Reiling auf die angrenzende Toilette. Als er sich die Hände wäscht, hört er plötzlich eine Lautsprecherdurchsage. Wegen eines Zwischenfalls muss das Gebäude geräumt werden. Christian Reiling denkt sich in diesem Moment noch nicht viel dabei und geht ruhig zurück in die Lounge, um dort seine Sachen zu packen. Als er den Raum betritt, stellt er fest, dass er komplett alleine ist. Die anderen Fluggäste in der Lounge haben schon das Weite gesucht und ihn offenbar auf der Toilette einfach vergessen. Ihm schlägt leichter Rauch entgegen. Irgendwo im Flughafen muss es brennen. Der 37-Jährige beschließt, sich so schnell wie möglich auf den Weg nach draußen zu machen. Panik hat er nicht. Er ist es gewohnt, auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Doch als er die Tür der Lounge öffnen will, klopft sein Herz plötzlich schneller. Die Tür ist abgeschlossen. Ein schneller Blick durch den Raum zeigt, einen anderen Ausgang gibt es nicht. Reiling ist gefangen. Nicht weit von ihm entfernt, auf der Ankunftsebene des Flughafens, tobt zu diesem Zeitpunkt schon ein furchtbares Feuer. Doch das kann der Geschäftsmann nicht ahnen. Was er aber in diesem Moment ganz genau spürt, ist Angst. Die Angst, hier nicht mehr lebend herauszukommen.
Ich habe gestern Abend eine Doku gesehen über 9/11 und die hieß, glaube ich, mit Überschrift Die letzten Anrufe aus den Towern. Das ist jetzt das, was mir wirklich gerade sofort in den Kopf schießt, weil die waren ja zum großen Teil genau in der Situation. Ja. Der Rauch war da, die Hitze war da und das waren halt ganz viele, die gesagt haben, ne, die sich noch verabschiedet haben oder auf Anrufbeantworter bei ihren Angehörigen gesprochen haben, gesagt haben, wir kommen hier nicht raus. Hier ist alles eingestürzt, hier sind irgendwie Wände, da kommen wir nicht durch. Wir werden hier nicht mehr rauskommen und die haben sich verabschiedet. Ja. Also ich habe das dreimal unterbrochen, weil ich dachte, oh Himmels Willen, ja, das ist ja nur eine ganz ähnliche Situation.
Ja, also ich war in New York in diesem Memorial und da werden teilweise diese Anrufe abgespielt und das ist so,
ja, stimmt, genau.
so gruselig. Und ja, genau, du weißt, du bist in einer ganz schrecklichen Lage und es wird wahrscheinlich zu Ende gehen. Also zu dem Zeitpunkt ist er noch relativ ruhig, aber er weiß, ist das nicht in Ordnung und er weiß, dass die Chance besteht, dass er da vielleicht nicht mehr rauskommt.
Ja, fürchterlich, kann man sich nicht vorstellen.
Nee. Ich versuche dir jetzt mal zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Da müssen wir ein bisschen zurückspulen, so 3 Stunden etwa. Etwas früher an diesem Donnerstag, gegen 13 Uhr, beginnen 2 Arbeiter einer Dortmunder Firma mit Schweißarbeiten an einer Dehnungsfuge des Flughafengebäudes. Die muss erneuert werden, weil es in der darunterliegenden Ankunftshalle Wasserschäden gab. Ganz normale Arbeiten in einem Gebäude, das zu diesem Zeitpunkt etwa 20 Jahre alt ist und immer wieder umgebaut wurde. Der Bereich der Bauarbeiten liegt draußen am Gebäude, direkt an der Straße zu den Abflugterminals und damit im 1. Stock des Flughafens. Das kennst du ja auch, wenn man in Düsseldorf ankommt, muss man manchmal erst runterfahren, je nachdem, wo man angekommen ist.
Ich laufe ja immer nur hinter anderen her.
Ja, das finde ich ja nicht. Ja, aber es ist manchmal so ein bisschen verwirrend mit diesen Ebenen, die es da an dem Flughafen gibt. Also darunter liegt im Erdgeschoss direkt die Ankunftsebene mit den Gepäckbändern, auf denen die Koffer aus dem Flugzeug rollen. Außerdem ist hier der Zoll untergebracht und auch ein Blumenladen, in dem man noch schnell einen Strauß Blumen kaufen kann, bevor man seine Liebsten abholt. Für die beiden Schweißer ist das Ganze ein Routinejob. Sowas machen sie fast täglich. Doch diese Routine hat sie offenbar leichtsinnig werden lassen. Denn eine Brandwache, wie sie bei solchen Arbeiten eigentlich vorgeschrieben ist, gibt es nicht. Das ist so eine zusätzliche Person, die normalerweise besonders ausgebildet ist und die die Schweißarbeiten kontrolliert, um zu verhindern, dass ein Brand entsteht und natürlich auch, um ihn schneller löschen zu können, also bevor es zur Katastrophe kommt. Und auch die eigentlich für die Brandsicherheit des Flughafens zuständige Flughafenfeuerwehr weiß nichts von den Bauarbeiten. Die Vorgesetzten der Bauarbeiter haben vergessen, sie zu informieren. Das sind nur die ersten beiden Dominosteine in einer langen Kette, die an diesem Tag zu einer Katastrophe führen werden. Die Dehnungsfuge, an der die beiden Bauarbeiter gerade werkeln, besteht unter anderem aus Bitumen. Das ist so ein klebrig-schwarzer Stoff, der aus Erdöl gewonnen und zum Beispiel auch im Straßenbau verwendet wird. Bitumen gilt zwar als schwer entflammbar, aber wenn es erstmal brennt, dann bekommt man es nur sehr schwer wieder gelöscht. Trotzdem bemerken die beiden Bauarbeiter nicht, dass sich beim Schweißen glühend heiße Schweißperlen lösen, die sowohl in die Dehnungsfuge als auch in die Zwischendecke des Gebäudes fallen. Das allerdings fällt der Verkäuferin in dem Blumenladen direkt darunter auf, bei der es im Laden plötzlich aus der Decke Funken regnet. Ein Besucher macht einen Sicherheitsmann auf die Funken aufmerksam und bittet ihn, die Feuerwehr zu rufen. Doch der antwortet nur, das geht mit meinem Walkie-Talkie nicht. Also er hat irgendwie keine Funkverbindung zur Feuerwehr. Auch ein Taxifahrer bemerkt um 15.31 Uhr die Funken, die aus der Decke in Terminal A kommen. Er wundert sich, dass das noch niemandem vorher aufgefallen ist und alle um ihn herum so ruhig und entspannt sind. Also ruft der Fahrer die Flughafenfeuerwehr. Die schickt erstmal nur zwei Feuerwehrmänner vorbei, um sich das Ganze anzuschauen. Zu diesem Zeitpunkt scheint es für die Feuerwehr also keine große Sache zu sein. Schließlich kommt es immer mal wieder vor, dass es an dem Flughafen kleinere Brände gibt. Zum Beispiel, weil mal wieder irgendwer eine noch brennende Zigarette in einen Papierkorb geworfen hat. Also man merkt, man ist hier in den 90er Jahren, da wird noch im Flughafengebäude geraucht. Das ist schon ein bisschen länger her. Also die sind alle noch relativ entspannt, als sie da bei dem Blumenladen ankommen, von wo aus sie der Taxifahrer angerufen hat. Unregelmäßig fallen hier Funken aus der Decke. Einer der Feuerwehrmänner tippt deshalb auf eine defekte elektrische Anlage in der Zwischendecke. Nur durch einen Zufall bekommen sie nach 10 Minuten mit, dass an der Straße über ihnen, also genau über dieser Decke, gerade Schweißarbeiten laufen. Arbeiten, von denen sie nichts wussten. Sofort fordern die Feuerwehrleute die Arbeiter auf, die Bauarbeiten zu beenden. Zu diesem Zeitpunkt sind fast 2,5 Stunden lang Schweißperlen durch die Dehnungsfuge in die Zwischendecke gefallen. Das Bitumen in der Dehnungsfuge hat sich durch die Hitze mittlerweile verflüssigt und tropft ebenfalls in die Zwischendecke. Von außen können die beiden Feuerwehrmänner aber nicht sehen, dass sich da in der Decke eine Katastrophe zusammenbraut. Obwohl der Taxifahrer sie drängt, sich die Decke genauer anzuschauen, tun sie erstmal nichts. Sie sperren nicht mal den Bereich ab, in dem die Funken aus der Decke fliegen. Der Taxifahrer berichtet später vor Gericht, dass die beiden Feuerwehrmänner eine halbe Stunde lang erfolglos versuchen, eine Leiter aufzubauen und es dann einfach sein lassen. Ich könnte sie heute noch verprügeln für ihre Ignoranz, sagt der Fahrer später. An einigen Stellen im Gebäude in der Nähe des Blumenladens riecht es nach verbranntem Gummi. Das fällt mittlerweile auch den Fluggästen auf. Trotzdem geht der Betrieb ganz normal weiter und niemand scheint sich Sorgen zu machen. Während unten im Erdgeschoss nichts passiert, frisst sich oben unbemerkt ein Schwelbrand durch die Decke. Die heißen Funken und das kochend heiße Bitumen treffen in der Zwischendecke auf Kunststoff, Gummi und Kabelummantelungen, die mittlerweile ebenfalls brennen. Von dort aus breitet sich das Feuer auf die Dämmung der Decke aus und die besteht aus 8 cm dicken Platten aus Polystyrol, das ist also Styropor. Ja, kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen, weil man ja auch weiß, dass Styropor auch ziemlich gut brennen kann. Also das ist ein Material, was dort eigentlich gar nicht hätte verbaut werden dürfen, weil es eben so leicht entflammbar ist. Später wird man davon ausgehen, dass die Verantwortlichen das Polystyrol trotzdem verbaut haben, um Kosten zu sparen. Und wieder ein Dominostein, der am Ende zu einer Katastrophe führt.
Ich denke nur gerade, als das auch Passagieren da schon auf Fluggästen aufgefallen ist, dass es da irgendwie so verkokelt oder verbrannt oder so riecht. Ne? Ich finde, manchmal ist das ja so, wo du da gerade passend am Flughafen bist. Wir waren letztens, wo waren wir denn? In der Türkei ja, am Flughafen und da hat das so unfassbar nach Kerosin gerochen. Ja. Also mir ist da wirklich, wirklich übel geworden und auch echt schwindelig. Ja, da denkt man ja auch nicht, oh, hier sind jetzt literweise Kerosin aus. Das riecht halt jetzt hier so.
Gerade wenn du dich jetzt mit der Technik nicht auskennst, denkst du ja, keine Ahnung, das wird schon Gründe haben, weil man geht ja davon aus, dass die Leute, die da arbeiten, sich auskennen und dass die wohl in Panik geraten würden, wenn
Kann
halt
die da einfach ist. Ganz nochmal weiter leisure langschlüren.
Ja, Das ist, also das Gefährliche ist eben, man sieht es einfach nicht, was da gerade passiert. Man riecht es, man sieht vielleicht ein bisschen diese Funken, aber was sich da zusammenbraut, kriegt da noch keiner mit. Durch den Schwelbrand heizt sich die Luft in der Zwischendecke immer mehr auf. Außerdem entstehen giftige Gase, weil da diese ganze Plastik und Gummi da verbrennt. Auch wenn man noch keine Flamme sehen kann, kokelt es in der Zwischendecke gefährlich vor sich hin. Hitze und Gase können aber nicht entweichen, weil die Decke unten durch spezielle Platten isoliert ist. Doch irgendwann halten auch die der Hitze und dem Druck nicht mehr stand. Gegen 15.49 Uhr bricht eine dieser Isolierplatten und Sauerstoff mischt sich mit den Gasen in der Zwischendecke. Es kommt zu einem sogenannten Flashover. Ja. Hast du da irgendwann schon mal was von gehört? Du hast ja auch häufiger mit Feuerwehren mal zu tun beim Radio.
Nein, nur mit Feuerwehrmännern. zurück zum Thema. Es gab doch mal diesen Kinofilm Backdraft oder so über die Feuerwehrmänner. Ich glaube, da kommt das auch. In dem Augenblick, wo der Sauerstoff da reinkommt, das kennt man ja auch im Feuer und dann geht die Tür auf, man lässt Sauerstoff rein und dann entzündet sich das doch schlagartig.
Genau.
Das kommt ja dann noch so irgendwie so entgegen. Ist das das?
Genau das. Also diese ganzen giftigen Gase, die sich da angesammelt haben, die entzünden sich schlagartig dadurch, dass der Sauerstoff dazu kommt. In Sekundenschnelle brennen 100 Quadratmeter Decke lichterloh. Brennende Teile stürzen herab und entzünden dabei die Gepäckbänder aus Gummi, die ebenfalls brennen wie Zunder. Doch das ist zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht das größte Problem. Schlimm war die Rauchentwicklung. Der war schwarz, absolut schwarz. Wir hatten keine Sicht mehr. So beschreibt es einer der beiden Männer der Flughafenfeuerwehr später. Die Rauchwolke walzt sich mit einer Höhe von bis zu 8 Metern durch die Abfertigungshallen und sie ist absolut tödlich. Die Wolke ist voller Kohlenmonoxid, das den Sauerstofftransport ins Blut verhindert. Außerdem kann man später Blausäure und Salzsäure nachweisen, 2 Stoffe, die vermutlich beim Verbrennen der Kabel und Dämmplatten entstanden sind. Blausäure verhindert zusätzlich, dass die Körperzellen Sauerstoff aufnehmen können. Wer den Rauch einatmet, erstickt also innerlich, so werden es Experten später erklären. Du kannst dir vorstellen, dass es ein wahnsinnig schrecklicher Tod ist, ne, weil du merkst,
mir gerade gar nicht.
Ne, da passiert was und du kannst gar nichts dagegen machen. Schon einige wenige Atemzüge in dem giftigen Rauch reichen aus, um ohnmächtig zu werden. Wird man dann nicht so schnell wie möglich gerettet, kommt jede Hilfe zu spät. Die Menschen in der Nähe des Feuers versuchen, sich so schnell wie möglich vor der Rauchwolke und den Flammen in Sicherheit zu bringen. Einige retten sich in die Flughafentoiletten und decken die Türen mit nassen Handtüchern ab. Andere rennen verzweifelt ins Freie.
Also wenn sich da jetzt mittlerweile so viel tut, dann müsste doch dieser Flughafen, auch wenn er sehr groß ist, aber doch schon mal irgendwie evakuiert werden oder gesperrt werden oder Teile. Du schüttelst schon mit dem Kopf.
Nein, das ist das aus heutiger Sicht absolut überhaupt nicht nachvollziehbare. Man muss leider sagen, dass die Düsseldorfer Flughafenfeuerwehr mit dieser Situation komplett überfordert ist. Zwar haben die Männer immer wieder das Löschen von brennenden Flugzeugen auf dem Flugfeld trainiert, aber auf einen Brand im Gebäude war man ganz einfach nicht vorbereitet. Dieser Fall ist nicht vorgesehen, sagt der Leiter der Flughafenfeuerwehr später der Polizei. Und deshalb gibt es auch keinen Einsatzplan für so einen Fall und kein Konzept für eine mögliche Räumung des Gebäudes. Etwas, was einem heute irgendwie undenkbar erscheint. Jetzt passieren viele Dinge kurz hintereinander. Um 15.55 Uhr schlagen die automatischen Brandmelder in der Nähe des Blumenladens Alarm und in der Brandmeldezentrale im Flughafen bricht plötzlich Chaos aus. Überall blinken Notfallknöpfe und kleine Lämpchen. Die ersten Anrufe gehen ein. Kurz danach wird Verstärkung von der Düsseldorfer Berufsfeuerwehr angefordert, weil die Flughafenfeuerwehr die Lage nicht mehr allein unter Kontrolle bringen kann. Trotzdem gibt es zu diesem Zeitpunkt immer noch keine Durchsage, die die 2500 Menschen in dem Flughafen auffordert, das Gebäude zu verlassen. Was ja auch, ne? Also die wissen, sie schafft es alleine nicht mehr, aber auf die Idee, den Leuten Bescheid zu geben, kommt zu dem Zeitpunkt.
Machen Sie mal noch in Ruhe Duty Free, oder?
Genau. Zeitweise schickt die Durchsage die Menschen sogar noch in die bereits brennende Ankunftshalle des Flughafens. Der unglaubliche Grund, niemand weiß, wer für so eine Durchsage zum Evakuieren der Menschen zuständig ist. Als dann klar wird, wer dafür zuständig ist, ist diese Person nicht aufzufinden. Also werden die Menschen weiter nicht vor der Rauchwolke und dem Brand gewarnt. Für die Berufsfeuerwehr in Düsseldorf beginnt mit dieser Alarmierung ein Einsatz, der sie bis über ihre Grenzen hinaus fordern wird. Doch das ahnen die Feuerwehrmänner der Feuerwache 3 im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf nicht, als sie an der Münsterstraße in ihre Einsatzfahrzeuge steigen. Dass sie die Flughafenfeuerwehr unterstützen sollen, ist höchst ungewöhnlich. Meistens kümmern die sich selbst um die kleineren Einsätze am Flughafen. Als Stichwort haben sie nur Brand im Blumenladen gehört. Deshalb geht auch der damalige Einsatzleiter Wolfgang Röhr erstmal von einer kleineren Sache aus. Vermutlich will die Flughafenfeuerwehr nur noch ein paar Männer als Backup im Hintergrund haben. Doch kurz vor der Einsatzstelle macht sich ein komisches Gefühl bei den Feuerwehrmännern breit. Der gesamte Flughafen ist in eine Dunstwolke gehüllt. So, als wenn ein großer Nebel über dem Flughafengebäude liegt, so beschreibt es Röhr später. Die Rauchwolke hängt über dem Gebäude und zieht nur zäh und langsam in südliche Richtung. Die Zugänge der Ankunftsebene, in der das Feuer ausgebrochen ist, sind wegen des schwarzen Rauchs schon gar nicht mehr zu erkennen. Selbst hier draußen fällt das Atmen wegen des giftigen Rauchs schwer. Und es gibt noch ein Problem. Die ersten Menschen stürmen aus dem Flughafengebäude unkontrolliert ins Freie, auf der Flucht vor Feuer und Rauch. Viele von ihnen sind verletzt. Sie rennen in Richtung der Parkhäuser und der Flughafenstraße. Gleichzeitig sorgt der Rauch dafür, dass ankommende und abfahrende Reisende kaum etwas sehen können. Die vielen Autos verstopfen schnell die engen Zufahrtsstraßen zum Flughafen und behindern so auch die Rettungskräfte. Vor dem Flughafen bricht also ein riesengroßes Verkehrschaos aus und drinnen im Terminal A wüten die Flammen. Währenddessen geht in anderen Teilen des Flughafens der Betrieb einfach ganz normal weiter. Flugzeuge starten und landen, Menschen geben ihr Gepäck auf. Um 16.04 Uhr parkt der 29-jährige Frank Kühlborn seinen blauen Opel Omega im Parkhaus 1 des Flughafens. Er hat seinen 7-jährigen Sohn Christian dabei. Die beiden kommen aus Bochum, um Verwandte abzuholen. Außerdem hat Christian Osterferien und sein Vater will ihm den Flughafen und die startenden und landenden Flugzeuge zeigen. Sie ziehen ein Parkticket und drücken dann auf den Knopf des Aufzugs Nummer 41. Der fährt direkt runter auf die Ankunftsebene, wo sie auf ihre Verwandten warten wollen. Neben dem Aufzug hängt ein Schild, wie wir es vermutlich alle kennen, Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Aber Frank und Christian wissen gar nichts von dem Brand, der auf der Ankunftsebene gerade wütet. Also steigen sie in den Aufzug. Erst als sie schon in die Tiefe fahren, kommt die Durchsage, dass der Flughafen geräumt wird. Für den Vater, seinen Sohn und die drei anderen Personen, die gerade in den Aufzug gestiegen sind, kommt diese Durchsage zu spät. Der Aufzug bringt sie direkt in die brennende Etage des Flughafens. Als sich die Fahrstuhltüren öffnen, quillt sofort schwarzer Qualm in die Kabine. Die 5 Menschen aus dem Aufzug sind nur etwa 90 Meter vom Blumenladen und damit vom Brandherd entfernt. Hier ist der Rauch besonders schlimm. Und weil die Rauchschwaden so dicht sind, blockieren sie die Lichtschranke des Aufzuges so, dass sich die Türen nicht mehr schließen. Der Rauch ist außerdem so dicht, dass die 5 den rettenden Notausgang direkt neben ihnen nicht mal erkennen können. Frank, sein 7-jähriger Sohn Christian und die anderen 3 Menschen ersticken qualvoll im Aufzug Nummer 41. In einem weiteren Fahrstuhl sterben 2 weitere Menschen. Auch sie waren in dem Aufzug direkt in die brennende Etage gefahren.
Mein Gott. Ich sehe hier gerade immer noch diesen Satz, dieses perfide Aufzug im Brandfall nicht benutzen.
Ja.
Du weißt nicht, dass es brennt.
Nee.
Steigst ein. Weißt du was? Ich habe schon wieder eine Parallele.
Ja.
Nämlich zu der Love Parade-Katastrophe in Duisburg.
Ja.
Ich habe das Gefühl, auch hier so, die waren ja für all diese Fälle oder für diesen Fall überhaupt nicht irgendwie aufgestellt. Es gab keinen Masterplan, ja. Wer da wie wo. Wusste ja nicht mal, wer da eine Durchsage machen soll. Und sowas muss offensichtlich immer erst passieren,
ja.
Wie auch ein Amoklauf an Schulen, dass man dann einen Plan entwickelt, wie das funktioniert. So ist das nie irgendwie auch nur theoretisch durchdacht worden.
Ja.
Und weißt du, was ich für Parallelen eben sehe mit der Love Parade? In Duisburg gab es auch dieses Kommunikationsproblem.
Ja, stimmt.
Die Polizei hatte da nämlich keine Walkie-Talkies, sondern nur Handys. Und da waren 1 Million Menschen in der Stadt. Das Telefonnetz da zusammengebrochen ist, das Mobilfunknetz. Also die konnten sich ja gar keine wichtigen Infos weitergeben. Daran musste ich gerade denken. Und das Zweite, du sagtest also, in anderen Teilen des Flughafens ging der Betrieb ja ganz normal weiter. Auch das ist so eine ganz fiese Parallele.
Stimmt.
Weil die Floats fuhren weiter in Duisburg und die feiernden Techno-Fans, die haben das ja alles gar nicht mitgekriegt, was da unten an der Rampe passiert ist.
Das stimmt, es gibt sehr viele Parallelen. Aber bin ich vorher gar nicht drauf gekommen, da hast du vollkommen recht.
Ja, weil es war vorher noch nicht passiert, dann hatte man keinen Masterplan in der Tasche für den Fall, dass man, ich meine, jetzt werden die Maßnahmen oder die Brandschutz am Flughäfen ja nun wahrscheinlich auch ein ganz anderes Konzept haben durch dieses Unglück.
Total, da kommen wir gleich noch zu, was dieser Brand sozusagen geändert hat, aber du hast recht, es muss erst was passieren, damit man drauf kommt, was passieren kann.
Wir können es natürlich jetzt super sagen, weil wir kennen die ganze Geschichte. Ich würde mich jetzt auch hinstellen und sagen, Mensch, da sind doch erfahrene Leute, das ist doch deren Job. Man muss doch alle Möglichkeiten theoretisch durchspielen, die an so einem Flughafen passieren können, als Szenarien.
Ja, ich glaube, das ist was man im Englischen als the perfect storm bezeichnet. Also es kommen ganz viele kleine Sachen zusammen, die für sich schon nicht so schlimm oder mittelschlimm sind und das führt dann zu diesem großen katastrophalen Ereignis.
Es gäbe jetzt tausend Sachen, die da passieren könnten an einem Flughafen, aber ich denke mir doch, ein Brand, der muss doch relativ groß und ganz vorne auf einer Liste stehen von Katastrophen, die passieren können.
Total. Da kommen wir gleich noch ein bisschen zu, was die Verantwortlichkeiten angeht. Man muss halt sagen, dass wirklich während da Menschen sterben, in diesen Fahrstühlen sterben, starten und landen am Düsseldorfer Flughafen weiterhin Flugzeuge und sorgen damit für noch mehr Chaos. Zum einen sind sie eine Gefahr für die flüchtenden Menschen, die zum Teil in ihrer Panik einfach auf das Rollfeld laufen. Auf der anderen Seite machen sie die Kommunikation zwischen den Feuerwehrleuten noch schwieriger, weil sie wegen der Turbinen kaum ihr eigenes Wort verstehen. Eine Flughafenmitarbeiterin erinnert sich später, dass sie mit ihren Kolleginnen gerade durch den Notausgang vor der Rauchwolke flieht, als sie sieht, dass am Lufthansa-Check-in immer noch Menschen vor und hinter den Schaltern stehen und ihrer Routine nachgehen. Weil du warst ja auch schon mal in Düsseldorf, das Flughafengebäude ist ja so abgewinkelt, so wie in so einer Kreisform so ein bisschen. Das heißt, du siehst jetzt, wenn du bei A ankommst, nicht, was C passiert.
Genau, das ist ja eine weite Strecke. Da.
Genau, und das ist hier auch so ein bisschen das Problem. Also die Menschen können gar nicht erkennen, dass sich da gerade eine tödliche schwarze Wolke direkt auf sie zubewegt. Auch in anderen Teilen des Flughafens haben die Reisenden noch keine Ahnung, dass sie gerade in Lebensgefahr schweben.
Was macht denn jetzt diese Feuerwehr da? Die müssen ja irgendwie mal tätig jetzt sein.
Die gibt ihr Bestes, aber die Umstände sind denkbar schlecht. Als die Berufsfeuerwehr aus Düsseldorf um etwa 16.07 Uhr endlich in der Nähe des Blumenladens Stellung beziehen kann, dringt schon aus allen Öffnungen des Flughafens der schwarze Rauch. Denn man muss sagen, die Lüftung und die Klimaanlagen laufen ungehindert weiter und niemand hat daran gedacht, sie auszuschalten. Und so transportieren sie den Rauch von Terminal A auch in die anderen Gebäudeteile des Flughafens, womit wir einen weiteren Dominostein für die Katastrophe haben. Auch der Rauchabzug kommt mit der immensen Menge an schwarzem Qualm nicht zurecht und schafft es kaum, den Rauch abzupumpen. Der Feuerwache 3 kommen Kollegen der Flughafenfeuerwehr entgegengerannt, die von oben bis unten voll mit schwarzem Ruß sind. Sie sind zum Teil ohne Atemschutz in das Gebäude gerannt, um Menschen zu retten. Doch als die ersten Männer der Berufsfeuerwehr versuchen, das Feuer im Inneren zu löschen, stellen sie schnell fest, dass ihre Ausrüstung dafür nicht ausreicht. Sie haben einfach nicht genug Wasser, um die Flammen zu löschen. Einsatzleiter Wolfgang Röhr wird schnell klar, dass die Situation mehr als ernst ist. Mir war klar, dass wir dieses Feuer nicht mal so eben löschen können und dass eine große Anzahl an Personen gefährdet ist. Deshalb erhöht er die Alarmstufe und fordert Verstärkung an. Alle verfügbaren Einheiten der Düsseldorfer Feuerwehr sollen zum Flughafen fahren. Eine ziemlich ungewöhnliche Maßnahme, aber Röhr ist klar, er braucht in dieser Situation alles an Kräften und alles an Material, was er kriegen kann. Später werden deshalb auch noch Feuerwehren aus den umliegenden Kreisen und Städten angefordert. Aus Wuppertal, dem Kreis Mettmann, Neuss, Duisburg und sogar aus Bonn kommen Kollegen zu Hilfe. Doch es gibt weitere Probleme oder zwei weitere Dominosteine, wenn du so willst. Niemand vor Ort verfügt über Gebäudepläne des Flughafens, was die Orientierung der ortsfremden Feuerwehrleute natürlich extrem erschwert. Und die Flughafenfeuerwehr, die sich ja dort auskennt, kann ihren Kollegen von den anderen Feuerwehren auch nicht helfen, weil sie ein anderes Funksystem verwendet. Also es wäre wahrscheinlich auch wieder so ein Punkt, wo sich vorher keiner Gedanken drüber gemacht hat, aber was natürlich dann weiter zu dieser Katastrophe führt. Außerdem fangen der viele Beton und die Stahlkonstruktionen drin auch viele Funksignale ab. Die Kommunikation ist also so gut wie unmöglich. Die herbeigerufenen Feuerwehrleute sind also auf sich allein gestellt und laufen völlig orientierungslos in eine Wand aus Feuer und schwarzem Rauch. Gleichzeitig fehlt es vielen von ihnen an Material, zum Beispiel an Sauerstoffflaschen. Die braucht man aber, um sich länger in den völlig verqualmten Gebäudeteilen aufhalten zu können. Viele Feuerwehrmänner und Frauen können also nur für ein paar Minuten ins Gebäude hinein und müssen dann wieder schnell nach draußen. Der damalige Einsatzleiter erinnert sich später, dass auch die Düsseldorfer Feuerwehr damals relativ schlecht ausgestattet ist. Einmal sei ein Kollege von ihm aus der Tür eines Einsatzfahrzeuges gefallen, weil das schon so alt und marode war. Also auch die Stadtfeuerwehr war auf sowas überhaupt nicht vorbereitet. Eine ortsunkundige Feuerwehr mit maroder Ausrüstung trifft also an diesem Tag auf eine Brandkatastrophe, die sich davor niemand hätte vorstellen können. Oder, wie Wolfgang Röhr es ausdrückt, wir konnten tägliche Geschichten abdecken. Da waren wir auch prima zu geschult und ausgerüstet. Da reichten auch unsere Personalreserven aus. Zimmerbrand oder ähnliches. Auf Ereignisse dieser Art waren wir im Grunde nicht vorbereitet.
Where's the Masterplan?
Ja, aber das ist so, ich meine, es gibt ja einen Flughafen und theoretisch kann er auch brennen. Also wie kann das sein? So, das ist schwer zu verstehen. Erst um 16.25 Uhr, also knapp eine halbe Stunde nach Eintreffen der Düsseldorfer Feuerwehr, also wo man schon wusste, es ist wirklich, wirklich schlimm und muss Kollegen rufen, wird der Flugbetrieb eingestellt. Währenddessen sind immer noch Dutzende Menschen in dem brennenden Gebäude und kämpfen um ihr Leben, so wie Christian Reiling. Das ist der Geschäftsmann, von dem ich dir ganz am Anfang erzählt habe und der zu diesem Zeitpunkt immer noch alleine in der Lufthansa Senator Lounge eingeschlossen ist. Mittlerweile füllt die sich immer weiter mit dem giftigen schwarzen Rauch. Selbst Reilings Hände sind komplett schwarz verfärbt. Wie ein Gummiüberzug, so beschreibt er es. Der 37-Jährige hat sich dicht auf den Boden gedrückt, um besser atmen zu können. In der Lounge stinkt es, als hätte jemand LKW-Reifen verbrannt. Reiling überlegt, ob er nochmal auf allen Vieren zur Tür robben und versuchen soll, sie aufzubekommen, oder ob er die Kraft und die Energie lieber spart, um zu überleben. Wenn du dir das vorstellst, ne? Dass du dir diese Überlegung machst, so habe ich jetzt noch genug Atemluft, um das zu schaffen, das ist ja.
Also, das klingt immer so blöd, aber das ist interessant, das ist ja, ja wirklich, das sind dann ja menschliche Gedankengänge, die man hat, die wahrscheinlich bei allen auch unterschiedlich sind. Und ja, das kann man sich, wenn man in so einer Todes- oder so einer lebensbedrohlichen Situation ja ist, könntest du dich jetzt hier hinstellen und sagen, ja, ich denke, ich würde so,
nein,
so reagieren.
Das ist, der Körper reagiert, der funktioniert dann wahrscheinlich einfach nur. Christian Reiling jedenfalls entscheidet sich, es nochmal an der Tür zu probieren. In seiner Hand hat er einen Schlüsselbund, den er in der Jacke einer Stewardess gefunden hat, die diese wohl bei ihrer Flucht aus der Lounge vergessen haben muss. Ganz kurz wächst in Christian Reiling die Hoffnung, aber keiner der Schlüssel passt. Diese unglaubliche Todesgefahr ist da. Und dann bin ich so alle Dinge durchgegangen und habe festgestellt, es gibt keinen Entrinnen. Das ist so vertrackt, dass du jetzt hier sterben musst, denkt Reiling in diesem Moment. Er versucht, eine der Scheiben mit einem Stuhl einzuschlagen, doch ohne Erfolg. Alle Scheiben bestehen aus dickem Sicherheitsglas, durch das ihn auch niemand schreien hört. Christian Reiling startet noch einen letzten Versuch. Er schaltet sein Handy ein und ruft seine Sekretärin in Dresden an. In knappen Worten erklärt er ihr, was passiert ist und sagt, ihr müsst mir helfen, sonst verrecke ich hier. Die Sekretärin soll irgendwie den Rettungskräften Bescheid sagen, dass er immer noch im Flughafengebäude ist und auf Rettung wartet. Was Reiling nicht weiß, ist, dass er nicht der Einzige ist, der auf dieser Etage eingesperrt ist. Etwa 50 Meter entfernt, auch auf der Galerieebene und etwas näher zum Brandherd hin, gibt es eine weitere Lounge, die VIP-Lounge der französischen Fluglinie Air France. 9 Fluggäste warten hier auf ihren Flug nach Paris, als sie plötzlich von der Rauchwolke überrascht werden. Unter ihnen ist eine schwangere Frau und auch der Unternehmer François Feuillet. Der Rauch kommt so schnell und dicht, dass die 9 Menschen keine Chance haben, aus der Lounge zu kommen. In Panik versuchen sie dort mit dem internen Telefon in der Lounge zur Brandmeldezentrale des Flughafens durchzukommen. Doch dort herrscht absolutes Chaos. Dort schlagen nämlich nicht nur die automatischen Rauchmeldeanlagen Alarm. Aus irgendeinem Grund landen hier auch die Anrufe von genervten Fluggästen, die das Ausmaß der Katastrophe noch überhaupt nicht verstanden haben und wissen wollen, ob ihr Flug noch geht und was jetzt mit ihrem Gepäck passiert. Trotzdem schafft es der Disponent in der Zentrale, von dort aus ein Privatgespräch zu führen, das 8 Minuten dauert. Das wird man später feststellen. Oh. Erst um 16.08 Uhr schafft es ein Mann aus der Air France Lounge, das erste Mal zur Brandmeldezentrale durchzukommen. Er versucht zu erklären, wo sie sich befinden und dass sie keine Luft mehr bekommen. Die Antwort des Mannes in der Zentrale finde ich heute noch schockierend, denn er sagt ganz ruhig im rheinischen Dialekt: Versuchen Sie da rauszukommen, wir haben hier einen größeren Brand.
Hallo, genau, der betrifft mich ja.
Geht's. Es wird noch schlimmer. Der Passagier fragt den Disponenten, ob sie probieren sollen, die Fenster einzuschlagen. Da antwortet der Mann aus der Zentrale trocken: Wenn's geht, nicht. Ja, man lacht, weil es so unvorstellbar lache, schrecklich
das ist.
Ja, also es gibt halt Aufnahmen von diesen Anrufen und das ist ganz unvorstellbar. Ist vielleicht auch so eine Coping-Strategie des Mannes, um mit Humor da irgendwie umzugehen. Aber nee,
ich esse gerade eine Stulle.
Ja, es passt mir gerade nicht so. Ja. Die Aufzeichnungen der Notrufe von damals sind heute noch schwer zu ertragen. Man hört wirklich, wie die Menschen in der Lounge immer mehr Panik bekommen. Also am Anfang ist es noch relativ ruhig und gesittet, aber sie spüren, dass sie in den nächsten Minuten sterben werden, wenn sie nicht sofort Hilfe bekommen. Und auf der anderen Seite der Leitung sitzt ein Mann, der einfach nur genervt ist und scheinbar auch keine Ahnung hat, wo diese Air France Lounge überhaupt sein soll. Später kommt heraus, dass auch die Vorgesetzten des Mannes nicht wussten, wo die Lounge ist. In der Brandmeldezentrale des Düsseldorfer Flughafens scheint es also auch keine Baupläne des Gebäudes zu geben. Und so weiß der Disponent in der Zentrale auch nicht, dass nur 12 Meter neben der Lounge ein Fluchtweg aufs Dach herführt, der den 9 Menschen dort das Leben retten könnte. Also hätte er auf die Karte geguckt, hätte eine gehabt, hätte das gesehen. Durch den Rauch können die Passagiere den Treppenaufgang aber nicht erkennen und Schilder, die auf den Notausgang hinweisen, gibt es nicht. François Feuillet versucht trotzdem irgendwie ruhig zu bleiben. Es war ein organisierter, moderner Flughafen. Es gab keinen Grund. Sie mussten kommen, sie würden kommen, sagt er sich immer wieder. Feuillet kann nicht ahnen, wie viel Chaos gerade hinter den Kulissen dieses angeblich so organisierten Flughafens herrscht. Um 16.11 Uhr geht in der Zentrale der nächste Notruf aus dem Air France Salon ein. Doch der Disponent in der Brandmeldezentrale weiß immer noch nicht, wo die Lounge ist und verlangt von dem Passagier am anderen Ende der Leitung genervt, dass der ihm den Weg erklärt. Der Passagier, ein Franzose, der nur gebrochen Deutsch spricht, gerät immer mehr in Panik. Er schreit: We're dying, schnell! Der Mann aus der Zentrale fragt nur: Ja, wo?
Ich glaube, das war bei einem Amoklauf in einer Schule auch mal so.
Ja.
Da haben die, glaube ich, auch dann, als dann die Kräfte kamen, die Polizei und alles von draußen, die wussten nicht, wo in dieser Schule was ist. Die Schüler hatten auch von da aus angerufen: Hier, wir sind da, wir sind in der Cafeteria, Bibliothek. Nee, nee, nee. Die wussten das nicht. Die wussten nicht, wo das ist. Und ich glaube, dass es solche Pläne, die liegen jetzt immer vor,
wenn
ich das mal richtig verstanden habe. Ne?
Da sieht man halt, das ist so, wenn du das hörst, warum sollten irgendwelche Pläne irgendwo rumliegen? Aber wenn du davon hörst, weißt du, warum es so ist.
Weißt du, was ich vorhin noch gedacht habe? Als dann ja irgendwann mal der Zeitpunkt kam, wo die dann den Flughafenbetrieb eingestellt hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da Äpfel mit Birnen vergleiche, aber heutzutage muss sich einer auf dem Rollfeld festkleben.
Ja, und dann ist
und dann alles
vorbei.
Dicht und da brennt die Hütte.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also man muss sagen, dass die Menschen in dieser Lounge nicht mehr an ihre Rettung glauben. Zu dem Zeitpunkt. Um 16.19 Uhr geht in der Brandmeldezentrale das letzte Lebenszeichen aus der Lounge ein. Der Anrufer atmet nur noch schwer und rasselnd. Der Disponent in der Zentrale will zurückrufen. Ein Rettungstrupp hat er immer noch nicht losgeschickt. Ein weiteres Gespräch wird es nicht geben. Einige Menschen in der Lounge versuchen irgendwie die Scheiben einzuschlagen, doch auch die sind aus mehreren Zentimeter dicken Sicherheitsglas. Ein Passagier rennt in Panik nach draußen und will sich durch den dichten schwarzen Rauch nach unten retten, wo er einen Ausgang vermutet. Der Mann wird später tot am Fuß der Treppe gefunden, also er hat es wirklich nur ein paar Meter geschafft. Der Geschäftsmann François Feuillet ist zu diesem Zeitpunkt wohl der Letzte in der Lounge, der noch lebt. Als er sieht, dass alle um ihn herum das Bewusstsein verlieren und sterben, trifft er eine Entscheidung. Er schnappt sich einen der knapp 40 Kilogramm schweren Sessel, die in der Lounge stehen, und rennt damit mit voller Kraft gegen die Scheibe nach draußen. Zusammen mit seinem etwa 100 Kilo Körpergewicht schafft er es, ein Loch in das Glas zu brechen. Mit seinen Händen vergrößert er das Loch so lange, bis er selbst hindurchpasst, und springt dann mit dem Kopf zuerst. Seine Krawatte verfängt sich dabei noch in den zersplitterten Glas, doch dann stürzt er in die Tiefe. Er fällt 4 Meter tief und prallt hart auf dem Boden der darunterliegenden Etage auf. Fourier wird bei dem Sturz schwer am Kopf verletzt und bleibt in seinem eigenen Blut zwischen den Glassplittern liegen. Währenddessen versuchen die Feuerwehrleute weiter, mit ihren geringen Mitteln so viele Menschen wie möglich zu retten. Knapp 80 Menschen können mit einer Drehleiter vom Dach des Flughafengebäudes geholt werden. 50 weitere werden aus dem Parkhaus gerettet. Doch die Einsatzkräfte können nicht überall sein. Mutige Besucher von draußen retten vielen der im Gebäude eingesperrten Menschen das Leben, indem sie das Sicherheitsglas der Fenster mit einer Straßenabsperrung zertrümmern. Um 17 Uhr bemerkt ein Auszubildender der Feuerwehr dann eine Bewegung hinter einer rußverschmierten Scheibe. Es ist François Fourier, der gerade nach seinem Sturz mit letzter Kraft versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Die Feuerwehrmänner brechen durch das Glas und bringen den schwerverletzten Franzosen auf schnellstmöglichem Weg nach draußen. Noch auf dem Gelände des Flughafens muss er wiederbelebt werden, liegt für mehrere Tage im Koma. Aber er überlebt, ganz im Gegensatz zu den anderen 8 Gästen der Air France Lounge. Sie sind alle tot, unter ihnen auch die schwangere Frau und der panische Passagier, der am Telefon immer wieder gerufen hat, dass sie alle sterben werden. Später kommt heraus, dass die Lounge keine Fluchttür hatte. Der Architekt hatte ganz einfach vergessen, sie einzubauen. Das war erst knapp 2 Wochen vor dem Unglück bei einer Brandschutzkontrolle aufgefallen. Der Kontrolleur hatte damals den Flughafen darauf hingewiesen, dass ein 2. Fluchtweg fehlt. Die Verantwortlichen des Flughafens sagen zu, das bei nächster Gelegenheit zu ändern. Doch dafür ist es jetzt zu spät.
Und wir sind ja mit dieser ganzen Geschichte noch nicht durch. Ich weiß, du hast jetzt, es geht hier noch weiter. Aber bis hier, ich habe so ein bisschen die Kontrolle über die Zeit verloren.
Ja.
Also all diese Dinge, die du jetzt beschrieben hast und die in der Zeit passiert sind, wie viel Zeit ist denn da eigentlich?
Das passiert, also diese ganze Vorgeschichte, wann der Brand entstanden ist, das dauert fast 3 Stunden, also bis es dann wirklich ausbricht, und dann passiert das alles innerhalb von 1 Stunde mehr oder weniger. Ne? Mhm. Also dass sie dann versuchen, ins Gebäude reinzukommen und dass der Rauch so dicht ist, dass man nicht mehr rauskommt und dass diese Menschen sterben, passiert in relativ kurzer Zeit dann.
Ja, es ist ja alles parallel. Was ist denn jetzt mit dem Christian Reiling nebenan in der Lufthansa Lounge?
Ja, der ist nach dem Anruf bei seiner Sekretärin in Dresden in die Teeküche der Lounge geflüchtet und wartet mit nassen Handtüchern über Mund und Nase auf seine Rettung. Also man muss sagen, dass der wirklich echt smart ist und einiges richtig macht, ne? Weil das ist ja das, was einem auch gesagt wird, nasse Handtücher und so, damit der Rauch nicht direkt in die Lungen dringt.
Ja, wie gesagt, ich habe ja diese Doku gerade gesehen, aber 9/11. Also ich meine, da war die Rauchentwicklung ja auch unfassbar.
Ja.
Ich habe auch nur gedacht, aber das wäre doch das Erste, dass ich mir irgendwie einen Ärmel langziehe, dass ich nicht direkt das Einatmen, ne?
Ja,
schon fast Reflex, das
ist eigentlich schon, aber oft siehst du es ja auch nicht. Also bestimmte Gase kannst du, dieser Rauch, wenn der schwarz ist, weißt du, ja, der ist vielleicht nicht so gesund, aber manche Gase, da merkst du ja gar nicht, dass du da was einatmest, und wenn, dann ist es halt schon zu spät. Also er wartet jetzt auf Rettung, aber als sich auch 1/2 Stunde später immer noch nichts getan hat, ruft er seine Sekretärin ein 2. Mal an, und die setzt wirklich alle Hebel in Bewegung. Nachdem sie aber weder am Flughafen noch bei der Düsseldorfer Feuerwehr jemanden erreicht hat, ruft sie bei der Dresdner Feuerwehr an. Die kann dann am Ende den Einsatzleiter vor Ort am Düsseldorfer Flughafen informieren. Dieser schickt extra einen Suchtrupp los, der Reiling aus der Lounge befreien soll. Als der von seiner Sekretärin hört, dass Hilfe kommt, sammelt er seine letzten Kräfte und rennt aus der Teeküche heraus, um auf sich aufmerksam zu machen und zu verhindern, dass die Feuerwehr ihn übersieht. Weil, du erinnerst dich, gibt keine Lagepläne, die wissen eigentlich gar nicht, wo sie gerade sind. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr. Und Reiling hat Glück. Die Feuerwehrleute entdecken ihn und kommen auf ihn zugelaufen. An ihre hellen Fußspuren in dem rußschwarzen Boden erinnert sich Christian Reiling heute noch. Die Männer packen ihn und bringen ihn nach draußen an die rettende frische Luft. Draußen bricht Reiling zusammen. Alle Kraft und das Adrenalin haben seinen Körper verlassen. Später im Krankenhaus wird man feststellen, dass einer seiner Lungenflügel kollabiert ist. Er hat eine Rauchvergiftung. Aber auch er hat die Katastrophe überlebt, vor allem dank seiner Sekretärin, die einfach nicht locker gelassen hat. Um 17.15 Uhr werden dann die ersten Toten geborgen. Bis dahin hatte die Einsatzleitung der Feuerwehr noch gehofft, dass der Brand keine Todesopfer gefordert haben könnte. Am Ende finden die Einsatzkräfte insgesamt 16 Leichen. Eine 70-jährige Frau stirbt einige Wochen nach dem Unglück an ihren Verletzungen im Krankenhaus. Sie ist das 17. Todesopfer. 88 Menschen werden bei dem Brand schwer verletzt, mehrere hundert leicht. insgesamt 17 verlorene Leben. Doch diese Zahl hätte noch viel höher ausfallen können. Als das Feuer ausbrach, haben sich rund 2500 Menschen in dem Gebäude gefunden. Womit ich jetzt nicht sagen will, ne, dass 17 Menschenleben wenig sind, aber im Vergleich...
Mir fällt es auch ganz schwer zu sagen, die haben ja Glück im Unglück. Also das war schon so viel Unglück da. Also das ist ja eine Verkettung vom Wahnsinn.
Ja, eine Verkettung von Wahnsinn, ne? Trifft es eigentlich perfekt. Gegen 19 Uhr an diesem Abend bekommen die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle. Zum Teil ist es einfach von selbst ausgegangen. Zu diesem Zeitpunkt haben mehr als 1000 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten geholfen. Sie alle sind an diesem Abend am Ende ihrer Kräfte. Einige werden die Bilder aus dem Flughafen noch lange verfolgen. Viele machen sich an diesem Abend Vorwürfe. Auch Einsatzleiter Wolfgang Röhr hat das Gefühl, versagt zu haben, nicht genug gemacht zu haben. Man fragt sich natürlich immer als Verantwortlicher, auch als einzelner Feuerwehrmann, hättest du nicht erst in den Aufzug gucken sollen? Hättest du die Leute nicht erst in die VIP-Lounge schicken sollen? Doch an diesem Abend fällt weder seinem Vorgesetzten noch seinen Kollegen etwas ein, das man hätte besser machen können. Und das war für die meisten schon ein Trost, erinnert sich Einsatzleiter Wolfgang Röhr später.
Das muss ja auch ein ganz schlimmes... Also wir stehen jetzt hier und sagen, da ist falsch gelaufen, da ist falsch gelaufen.
Rückschau.
Ja, aber es wollte ja keiner von denen die falsche Entscheidung in dem Moment vielleicht getroffen haben, dass da Menschen umkommen. Das war ja von niemandem die Absicht. Auch nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, der da diese patzigen rheinländischen Antworten gegeben hat. Auch der wird hinterher, wer hätte ich das so richtig begriffen?
Vollkommen, ja. Also die Feuerwehrleute haben ja dann, als sie dann da waren, mit dieser schlechten Ausrüstung, mit der schlechten Vorbereitung wirklich alles getan, was sie ja mit den begrenzten Mitteln tun konnten. Und ich glaube auch, dass das ganz schwierig ist, weil du natürlich diese Gedanken hast, hätte ich mal dies und hätte ich mal das. Aber wie du schon sagtest, nachher ist man halt immer schlauer und das wussten sie ja zu dem Zeitpunkt.
Du kannst da doch auch nicht, ich weiß nicht, ich bin nicht bei der Feuerwehr. Ja. Ich weiß auch nicht, wie die da strukturiert sind, aber ich nehme mal an, dass du da nicht Einzelheld unbedingt spielst. Das soll ja koordiniert ablaufen.
Absolut.
Und einer, der das koordiniert, muss ja wissen, wo seine Männer auch sind.
Total, total. Ich erzähle vielleicht mal, wie es danach weitergegangen ist. Im ganzen Land hängen nach dem Unglück die Flaggen auf Halbmast und die Anteilnahme ist groß. Alle stellen sich eigentlich nur eine Frage: Wie konnte es zu so einer Katastrophe kommen? Der damalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau sagt 3 Tage nach dem Brand in einer Regierungserklärung: Wir können das Geschehene nicht ungeschehen machen. Das Einzige, was wir können, ist sorgsam mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln die Ursache dieser Katastrophe aufklären. Eine Sonderkommission mit knapp 40 Mitgliedern soll genau dafür sorgen. Und während die Flughafenbetreiber und auch alle zuständigen Behörden schnell dabei sind, alle Schuld von sich zu weisen, decken die Ermittler der Sonderkommission nach und nach zahlreiche Fehler auf. Der damalige NRW-Justizminister nennt es eine peinliche, hochkonzentrierte Summe misslicher Einzelfaktoren. Und davon gibt es eine ganze Menge. Was die Ermittler da ins Licht bringen, ist vor allem nach heutigem Maßstab unfassbar. Zum Beispiel gibt es damals außer im Flughafenrestaurant und in der angrenzenden Küche nirgendwo im Flughafen Sprinkler.
Ich habe auch wirklich jetzt nur an einer Stelle mal was von einer Sprinkleranlage gehört.
Ja, die hat's nicht gegeben, hat man Geld gespart, weil Sprinkler zu installieren kostet natürlich. Der Flughafenmanager betont damals, dass man sich beim Bau des Terminals vor knapp 20 Jahren an den offiziell geltenden Auflagen orientiert hätte und die hätten damals eben keine flächendeckenden Sprinkleranlagen vorgesehen. Heute sind diese Sprinkler Standard, aber auch damals waren solche Anlagen an anderen Flughäfen längst fest verbaut, zum Beispiel in Berlin oder in Dresden. Rauchmelder dagegen gab es damals am Düsseldorfer Flughafen schon, aber die haben offenbar nicht vernünftig funktioniert. Schließlich hatten Zeugen wie der erwähnte Taxifahrer schon längst Funken und Rauch gesehen, bevor es einen Alarm gab. Und als der Alarm dann endlich losgeht, hätte man eigentlich das Gebäude räumen und die Fahrstühle stoppen müssen. Auch das passiert nicht, was weiteren 7 Menschen das Leben kostet, die in den 2 Aufzügen ersticken. Und auch das Dämmmaterial in der Deckenverkleidung beschäftigt die Brandermittler. Denn das stand damals schon auf der Liste verbotener Stoffe bei öffentlichen Gebäuden und hat vermutlich dazu beigetragen, dass der Rauch so giftig war. Erste Messungen kurz nach dem Unglück ergeben eine Dioxinkonzentration in der Luft, die 10-mal so hoch ist wie der erlaubte Grenzwert. Knapp 6000 Quadratmeter Hartschaumplatten, also etwas über 11 Tonnen, sind in den Decken des Flughafens verbrannt und haben dabei giftige Gase freigesetzt. Alle drei Terminals des Flughafens sind nach dem Brand verseucht. Nur Terminal C hat es dabei nicht ganz so stark getroffen wie die anderen beiden. Bei den ersten Reinigungsarbeiten müssen die Arbeiter deshalb einen Schutzanzug tragen. Schnell ist klar, auch nach intensiver Säuberung können große Teile des Flughafens nicht mehr betreten werden. Die Ankunftshalle sieht nach dem Brand aus wie ein Trümmerfeld. Schutt und Metallteile sind überall auf dem Boden verteilt, überzogen von einer schwarzen Rußschicht. Kabelreste hängen wild aus der verkohlten Decke. Der Sachschaden wird auf bis zu 1 Milliarde Mark geschätzt, nach heutigem Wert mehr als 850 Millionen Euro. Deshalb entscheidet man sich am Ende für einen Neubau großer Teile des Düsseldorfer Flughafens. Das Terminal B muss komplett abgerissen werden. Hier haben die Flammen am schlimmsten gewütet. Terminal A wird kernsaniert. Umgerechnet 595 Millionen Euro kostet der Um- und Neubau. Und dieses Mal soll alles besser werden. Allein 100 Millionen werden beim Bau in den Brandschutz gesteckt. Noch während die Aufräumarbeiten laufen, rollt der Flugbetrieb in Düsseldorf langsam wieder an. Schon am 13. April 1996, also 2 Tage nach der Katastrophe, starten und landen die ersten Flieger der Fluggesellschaft LTU wieder in Düsseldorf. Die Passagiere werden übergangsweise in einem alten Charterterminal abgefertigt. Außerdem werden Bierzelte aufgestellt. Also da gibt es auch Fotos von damals. Das ist irgendwie so ganz seltsam.
Also ich erinnere mich ganz dunkel. Ich weiß einfach nur, dass das alles mit dieser Decke zu tun
ja.
hatte. Das kam alles aus der Decke und was da für ein Giftzeug quasi verbaut war.
Ich suche mal noch mal ein paar Bilder raus von dem Flughafen nach dem Brand und auch wie der Flughafenbetrieb dann wieder aufgenommen wurde und pack euch die bei Instagram und Facebook rein, weil das ist irgendwie schwer vorstellbar, dass 2 Tage nach so einer Katastrophe da in Bierzelten schon wieder Leute sitzen, die in Urlaub fliegen wollen. Aber ja, es muss ja irgendwie weitergehen.
Genau.
Ne? Bis Mitte Mai 1997 schafft es der Flughafen wieder 80% des Flugbetriebes wiederherzustellen. Mittlerweile ist auch Terminal C wieder in Betrieb, das beim Brand am wenigsten Schäden abbekommen hat. Im Frühjahr 2003 wird der Flughafen unter seinem neuen Flughafen Düsseldorf International dann komplett wiedereröffnet. Tausende Rauchmelder und Sprinklerköpfe sind in den Decken verbaut worden. Die Aufzüge fahren bei einem Brand automatisch in eine sichere Etage. Es gibt große Entrauchungsanlagen und automatische Fluchttüren. Die neue Klimaanlage schaltet sich bei einem Brand automatisch selbst ab.
Da liegen ja Welten jetzt dazwischen.
Ja, aber jetzt wusste man ja auch, worauf man im Fall eines Falles achten muss. Und fast alles, was hier verbaut wurde, ist jetzt aus Metall, Glas oder Beton. Dieses Mal wurden keine brennbaren Materialien benutzt. Und auch über den Flughafen hinaus bewegt die Katastrophe von Düsseldorf viele zum Umdenken. Deutschlandweit wird plötzlich über Brandschutz in öffentlichen Gebäuden diskutiert. Regeln und Vorgaben werden überprüft und deutlich verschärft. Gemeinsame Übungen der Berufs- und Flughafenfeuerwehr werden selbstverständlich. Die Düsseldorfer Feuerwehr bekommt Pläne von allen öffentlichen Gebäuden, um im Notfall schnell einen Überblick zu haben. Verschiedene Baustoffe werden komplett verboten und Einsatz- und Gebäudepläne werden Pflicht. Vorbeugung heißt das neue Zauberwort im Brandschutz. Wenn du also heute irgendwo in einem deutschen Flughafen ein Teelicht anzündest, müsste theoretisch jemand von der Feuerwehr daneben stehen und die Flamme im Blick behalten. Also diese Feuerwachen sind jetzt auch nochmal verstärkt worden. Und die Verantwortlichen haben offenbar noch eine weitere Sache erkannt. Eine funktionierende Feuerwehr kann im Notfall Leben retten. Deshalb wird die Düsseldorfer Feuerwehr, die ja vorher ziemlich vernachlässigt wurde, komplett neu aufgestellt. Sie bekommt rund 100 neue Mitarbeiter, eine neue Leitstelle, neues Material wie hitzebeständige Schutzanzüge und neue Löschfahrzeuge. Die Düsseldorfer Feuerwehr wird zur Vorzeigebehörde im ganzen Land und hat plötzlich auch einen ganz anderen Ruf. Gibt es irgendwo Brandschutzbedenken auf einer Kirmes oder bei einer Veranstaltung, hören die Verantwortlichen anders als früher wirklich zu. Bis dahin haben die uns immer belächelt, wenn wir Rettungswege auf der Kirmes verlangten, sagt Feuerwehrmann Wolfgang Röhr in einem Interview. Aus seiner Sicht hat sich die Feuerwehr nach dem Brand zu 100% zum Guten gewandelt. Leider war so ein Unglück vorher erforderlich, wie es ja häufig so ist. Das Kind muss erst in den Brunnen fallen, damit die Menschen sich ändern.
Mir brennt die ganze Zeit schon was unter den Nägeln. Es hat ein bisschen auch mit meinem Podcast zu tun. Tatort Krankenhaus, das ist ja kein Crime-Podcast, sondern es geht ja um Ärzte, die Fehler machen.
Ja.
Und bei unseren Fällen, die wir da schildern, da ist man halt immer so mit dem Hinterkopf, wer ist da jetzt der Verantwortliche? Ja. Es gibt ja solche Fälle, da hat jemand, was weiß ich, ein falsches Medikament bekommen. Aber wer hat das aufgeschrieben? Wer hat das angeordnet? Wer hat das abgesegnet? Welche Schwester oder welcher Pfleger hat das vielleicht aus dem Kühlschrank geholt? Und das habe ich natürlich jetzt hier die ganze Zeit. Mhm. Ne? Oder auch, kann man ja natürlich auch wieder an die Love Parade denken. Das waren so viele Dinge, die ja falsch gelaufen sind. Wen konnten die jetzt zur Rechenschaft ziehen? Wer ist da? Gibt's einen Hauptschuldigen? Gibt's da mehrere, die sich da vor Gericht verantworten müssen? Wer ist schuld am Brand am Flughafen von Düsseldorf?
Ja, es ist so ein bisschen, glaube ich, die Hoffnung der meisten Menschen, dass irgendwie ein Schuldiger oder mehrere Schuldige gefunden werden, natürlich.
Ganz besonders, wenn du da Angehörige verloren hast.
Genau.
Das braucht man doch irgendeine Antwort.
Ja, und deswegen hoffen eben ganz viele Leute auf diesen Prozess, der knapp 3,5 Jahre nach dem Brand am 15. Dezember 1999 vor dem Landgericht Düsseldorf beginnt. Angeklagt sind anfangs insgesamt 11 Personen, die beiden Schweißer, die damals den Brand ausgelöst haben, der technische Geschäftsführer des Flughafens, der Architekt, Feuerwehrleute, Ingenieure, Mitarbeiter der Bauabteilung und der Leiter der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Ihnen wird fahrlässige Brandstiftung mit Todesfolge und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Laut Anklage war vor allem der illegale Einbau der leicht entflammbaren Dämmplatten aus Styropor schuld an der Katastrophe. Laut Anklage wurden die Platten Mitte der 70er mit Zustimmung aller Verantwortlichen als Wärmedämmung eingebaut, obwohl die Landesbauordnung dieses Material schon damals ausdrücklich verboten hatte. Aus Gründen, weil eben brennbar. Außerdem hätte es damals schon durchaus Alternativen gegeben, die eben nicht brennbar sind, aber das wäre teurer gewesen. Mussten also insgesamt 17 Menschen sterben, weil man in Düsseldorf Geld sparen wollte. Das soll jetzt der Prozess am Landgericht klären. Unzählige Verteidiger, Gutachter und Zeugen nehmen an dem Verfahren teil, begleitet von Pressevertretern aus der ganzen Welt. Doch dieser Prozess steht unter keinem guten Stern und er soll sich für alle Angehörigen und Opfer zu einem riesengroßen Desaster entwickeln. Eine Entschuldigung, auf die so viele von ihnen gehofft hatten, gibt es nicht. Keiner der Verantwortlichen bringt auch nur ein Wort in diese Richtung über die Lippen. Dazu kommt ein riesengroßer Papierberg und wahnsinnig viel Bürokratie. Immer wieder reichen die Verteidiger der Angeklagten Anträge ein, die erst geprüft werden müssen. Papierstapel werden durchgeackert und im Gerichtssaal über Formalien diskutiert. Dadurch wird auch die Beweisaufnahme wahnsinnig kompliziert. So geht es in der Hauptverhandlung irgendwann so gut wie gar nicht mehr um die Frage, warum an dem Flughafen brennbares Styropor verbaut wurde, obwohl das schon damals längst verboten war. Und dann kommt nach 8 Monaten schließlich auch noch raus, dass einer der Schöffen alkoholkrank ist. Damit muss der gesamte Prozess neu aufgerollt werden und die Show startet von vorne. Mhm. Aber auch im zweiten Versuch wird es nicht besser. Jetzt muss ein Richter plötzlich ausgetauscht werden, weil er auch schon in Zivilprozessen zu dem Brand mitgearbeitet hat. Also da besteht natürlich die Gefahr, dass er befangen ist. Und damit nicht genug. Gegen einen weiteren Schöffen wird außerdem in einem anderen Fall wegen Brandstiftung ermittelt. Also es sind so Sachen, wo du denkst, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, was da passiert. Es ist ein Chaos, wie ich das in mehr als 130 Folgen noch nie erlebt habe. Also wirklich eine Verkettung von unglücklichster Unglücksumstände. Ende 2001 wird der Prozess gegen die Zahlung von Geldbußen eingestellt. Alle Angeklagten bleiben straffrei, müssen allerdings je nach Einkommen Summen zwischen 3.000 und 20.000 Euro zahlen. Die Kammer ist der Meinung, dass es keinen Sinn macht, noch weiter nach Beweisen zu suchen. Das hätte möglicherweise noch Jahre gedauert. Laut Gericht ist die persönliche Schuld der einzelnen Angeklagten dafür einfach zu gering. Man hätte ihnen nichts nachweisen können. Die schrecklichen Folgen des Brandes sind durch eine Kette tragischer Umstände entstanden, sagt der vorsitzende Richter damals in der Urteilsbegründung. Es bleibt also ungeklärt, was am Ende die Katastrophe wirklich ausgelöst hat. Die zahlreichen baulichen Mängel im Flughafen oder das teilweise Versagen und die Überforderung der Einsatzkräfte vor Ort, vor allem der Flughafenfeuerwehr. Für die Angehörigen ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Du hast es ja gerade schon gesagt, die haben sich Antworten erhofft. Und es ist ja vielleicht auch einfacher abschließen zu können, wenn du weißt, das sind Menschen, die sind schuld gewesen am Tod meiner Mutter, meines Bruders und die sind dazu zur Verantwortung gezogen worden.
Einer, du musst immer an diese Love Parade denken.
Ja, es gibt
auch so eine lange Verhandlung. Mhm. Die Eltern, die einen Entschuldigen haben wollten, eine Erklärung haben wollten. Am Anfang haben sie auch keine Entschuldigung bekommen.
Ja.
So, weiß man noch, diese berühmte Pressekonferenz mit dem Schaller, der die Love Parade.
Im Sauerland, ja.
Die haben da rumgestammelt und rumgestottert und haben immer nur gesagt, ist alles noch in der Schwebe, wir klären das auf, wir klären das auf.
Ja.
Ja. Das war für die. Und hinterher ist ja auch nichts mehr rumgekommen in dem Prozess.
Eigentlich, ja, es gibt wahnsinnig viele Parallelen in den beiden Fällen. Einer der Opferanwälte erklärt nach dem Urteil, dass die Justiz hier gescheitert sei. Er vertritt die Frau, die bei dem Brand ihren Ehemann und ihren Sohn verloren hat. Also du erinnerst dich, das sind die beiden aus dem Fahrstuhl.
Ja,
und er sagt damals, die Angehörigen sind erschüttert. Für sie bleibt der Eindruck, dass die Angeklagten sich von ihrer Schuld freigekauft haben. Aber wie viel Schuld trifft jeden von ihnen wirklich? Das wird wahrscheinlich niemals richtig aufgeklärt. Auch noch Jahre später gibt es unzählige Zivilprozesse in dem Fall. Insgesamt geht es dabei um Schadensersatz von knapp 150 Millionen Euro. Doch nur ein Bruchteil davon wird am Ende anerkannt. Außerdem wird lange über die Frage gestritten, wer das Geld bezahlen muss. Der Flughafen oder doch die Baufirma, die sich nicht an die Vorgaben bei den Schweißarbeiten gehalten hat. Erst 15 Jahre nach dem Brand fallen dazu die letzten Urteile. Die Hauptschuld trägt aus Sicht des Gerichts die Betreibergesellschaft des Flughafens. Denn laut Gericht konnten die Schweißarbeiten den Brand nur auslösen, weil dort schon 20 Jahre vorher illegal Dämmplatten aus Styropor verbaut wurden. Die Flughafen Düsseldorf GmbH muss knapp 30 Millionen Euro Schadensersatz an die Versicherungen zahlen. Eine kleinere Summe kommt außerdem von der Baufirma. Mittlerweile gibt es am Düsseldorfer Flughafen eine Gedenktafel mit den Namen von allen 17 Menschen, die bei dem Brand ihr Leben verloren haben. Anfangs hat es an den Jahrestagen der Katastrophe auch noch große Gedenkveranstaltungen gegeben, doch das ist in den letzten Jahren immer weniger geworden.
Weißt du denn ein bisschen was von Menschen, die das überlebt haben, die verletzt wurden und fliegen die noch irgendwo hin von einem Flughafen aus?
Ich kann dir ein bisschen was über die beiden erzählen, die in den Lounges eingeschlossen waren. Christian Reiling, der damals dank seiner Sekretärin aus der Lufthansa-Lounge gerettet werden konnte, hat sich von dem Brand nicht aufhalten lassen. Schon kurz danach steigt er wieder ins Flugzeug. Nur um den Düsseldorfer Flughafen macht er noch lange ein Bogen, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Noch heute sind es bestimmte Gebäude, die bei Reiling ein mulmiges Gefühl auslösen. Wenn er zum Beispiel in einem neuen Hotel eincheckt, schaut er sich immer als allererstes die Fluchtwege an und prägt sich diese genau ein. Früher hat er bei Dienstreisen große Hotels bevorzugt, am liebsten mit einem Zimmer in der obersten Etage, so für die schöne Aussicht. Heute sucht er sich lieber kleine Hotels aus und wählt, wenn möglich, ein Zimmer im Erdgeschoss. Er will vorbereitet sein, wenn er nochmal in einen Brand geraten sollte. Trotzdem hat Christian Reiling nie Zivilklage eingereicht, obwohl das für ihn als studierter Jurist ja eigentlich nahe liegt. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich noch gelebt habe, meint er. Auch François Feuillet hat sich nach seinem 4-Meter-Sturz aus der Air France Lounge langsam wieder erholt. Der Unternehmer sagt Jahre später in einem Interview, heute weiß ich, dass ich wieder normal bin, dass ich über die Sache hinweg bin. Auch der damalige Einsatzleiter Wolfgang Röhr von der Düsseldorfer Feuerwehr denkt noch lange an die Brandkatastrophe. Er nimmt seine Kollegen von der Flughafenfeuerwehr in Schutz. Die Kollegen haben getan, was sie konnten. Jeder von ihnen hat sein Leben riskiert, um 2500 Menschen aus dem Gebäude zu retten. 2016 ist Röhr nach 40 Jahren bei der Feuerwehr in Rente gegangen. Viele Menschenleben konnte er in dieser Zeit retten, aber die Leben von 17 Menschen am Düsseldorfer Flughafen nicht. Wolfgang Röhr selbst erzählt, dass er vor diesem schicksalhaften 11. April 1996 bei jedem Einsatz ins Feuer gerannt ist, ohne viel nachzudenken. Das geht seitdem nicht mehr. Röhr hat, wie er selbst sagt, seine Leichtigkeit verloren.
Oh.
Das von jemandem, der so erfahren ist und der wahrscheinlich schon so viele schreckliche Dinge gesehen hat, also selbst für den ist das eine Katastrophe der ganz besonderen Art gewesen.
Ja, man hört das ja auch immer wieder von Menschen, die in irgendwelche Katastrophen geraten sind und mit dem Leben davongekommen sind, dass sich ganz vieles ganz lange als Trauma mitgeschleppt hat oder auch mit psychologischer Hilfe gar nicht aufgehört hat. Ich bin jetzt wieder bei dieser Love Parade. Mhm. Da sind die Leute ja so, die sind ja zerquetscht worden, die haben sich übereinander gestapelt, keine Luft mehr bekommen. Ich habe also viele, die berichten jetzt Jahre später, da war einer zum Beispiel dabei, der kann immer noch nicht auf eine Kirmes gehen. Ja. Einfach zu viele Leute, zu eng aneinander und auch in der, jetzt, es gibt ja mehrere Orte, wo man zu eng aneinander ist, aber da halt eben noch diese laute Musik dabei, wie bei einem Techno-Love-Parade-Festival, das in Kombination, der kann diese Plätze gar nicht betreten, der hat das schon öfter versucht, weil er ein kleines Kind hat und dem auch mal auf den Rummel gehen möchte, es geht aber nicht, auch Jahre später, der traut sich immer so nah ran und biegt dann wieder ab, das sitzt so tief oder auch, wenn Leute berichten, dass bei ihnen zu Hause eingebrochen wurde.
Total. Das kann
habe ich
das ganze
auch am Anfang
Leben
nicht
ändern.
Nachvollziehen können. Habe ich gedacht, ja Herrgott, jetzt richtest du alles wieder schön hin und dann ist gut. Nee, das ist alles nicht mehr das eigene. Man fühlt da sich nicht mehr wohl. Das Gefühlsleben, das gerät da ganz ordentlich durcheinander.
Ich finde das total spannend, was diese Extremsituation mit Menschen machen kann und auch was dann danach sich im Leben der Menschen ändert.
Bei dem einen hätte ich auch gedacht, der betritt doch nie wieder eine Teeküche.
Ja, zum Beispiel.
Ich glaube, wenn da nur Teeküche dranstehen würde, das ist doch schon so ein...
Ja,
Platz, wo man nicht mehr hingehen kann.
Wie du ja weißt, bin ich ja auch in Zweitberuf noch Podcaster, also Erst- und Zweitberuf Podcaster, dieser eine Moment. Und kannst du dich noch an die Familie Wallert erinnern?
Oh, mit Namen habe ich es ja nicht so, gibt mal ein Stichwort.
Es ist Anfang der 2000er, die Familie Wallert wird damals im Tauchurlaub entführt, Mutter, Vater, Sohn von islamistischen Rebellen. Und die entführen sie und verstecken sie monatelang im Dschungel von den Philippinen.
Ja.
Und ich habe mit Marc Wallert gesprochen für diese eine Moment, der Sohn von der Familie. Und der hat mir erzählt, wie das war, 150 Tage von Rebellen im Dschungel gefangen gehalten zu werden und eben nicht zu wissen, ob man wieder rauskommt, weil er gesagt hat, es bestand jeden Tag die Gefahr, dass die uns erschießen. Die haben auch immer wieder damit gedroht, die haben gesagt, wir töten euch. Und was er gesagt hat, fand ich total spannend. Könnt ihr natürlich alles im Podcast nachhören, aber in Kurzform Selbstwirksamkeit. Also,
was meint er da genau mit?
Dass wenn du im Angesicht einer Katastrophe fühlt man sich machtlos und diese Machtlosigkeit verstärkt das eigene Trauma noch. Und er hat versucht, sich innerhalb dieser kleinen engen Möglichkeiten, die er hatte als Geisel, Räume zu suchen, wo er was machen und was entscheiden konnte. Also er hat zum Beispiel für sich die Aufgabe gesucht, er ist der Kümmerer. Er hat sich um seine Mutter gekümmert, die sehr gelitten hat, die auch echt krank war. Und er hat gesagt, meine Aufgabe ist hier, meine Mutter durchzubringen. Und er hat gesagt, das hat ihm ganz dolle geholfen, weil er eine Aufgabe hatte und sich nicht komplett machtlos gefühlt
als seine Überlebensstrategie. Also heute ist das hier alles eine Geschichte, wo ich immer irgendwelche Parallelen sehe. Das, was du jetzt erzählst, da höre ich schon wieder Natascha Kampusch raus.
Zum Beispiel,
wo ja auch alle gedacht haben, hör, die ist da jetzt raus nach diesen vielen Jahren. Die ist ja gar nicht so richtig Opfer. Die kann ja richtig reden, weil die hat das, glaube ich, so ähnlich gemacht. Ja. Die hat sich auch damit irgendwie da ihren Raum geschaffen, wie sie damit umgeht, wo er auch gar nicht eindringen kann. Das ist ja eine Überlebensstrategie.
Ja, und das finde ich, siehst du bei den beiden Überlebenden, bei dem Feuillet und auch bei dem Reiling, ohne jetzt irgendwie zu sagen, die anderen sind schuld, die da gestorben sind, das ist natürlich nicht so. Aber Menschen reagieren ja unterschiedlich in solchen Situationen. Manche gehen dann irgendwann auf und sagen, okay, es ist eh alles egal. Und der Feuillet zum Beispiel sagt, okay, ich probiere es jetzt noch einmal. Ich nehme diesen schwersten Sessel, den ich kriegen kann und renne da einmal gegen und versuche halt alles, um da rauszukommen. Und ja, das sind so Situationen, glaube ich, wo man dann auch einfach handelt. Das sind ja Typen, die angeboren sind. Also es kommt wahrscheinlich noch irgendwie aus der Steinzeit. Es gibt ja diese Theorien, dass Menschen halt fight, freeze or flight, glaube ich, heißt es. Mhm. Also wenn dir schlimme Sachen passieren, entweder du frierst ein, du flüchtest oder du kämpfst.
Ja.
Und das ist in uns drin angelegt und kommt dann in solchen Situationen erst zum Vorschein.
Deswegen kann man das auch vorher nicht wissen.
Genau, das kann man es vorher nicht wissen und deswegen kann man auch nicht nachher sagen, ich hätte das aber alles also ganz
ich hätte,
anders
gemacht. Nee, vielleicht hätte ich häufig in der Ecke gesessen und aufgegeben. Weil,
ja, aber ich muss sagen, es ist auch deswegen komisch, weil das jetzt für mich ein noch mehr Verbrechen von nebenan ist als andere Verbrechen, weil man, also ich zumindest ja relativ häufig oder häufiger von Düsseldorf aus fliege und jetzt auch einmal geflogen bin in den Irlandurlaub, während ich noch in der Recherche zu diesem Fall steckte und ich die ganze Zeit nur gedacht habe, ah ja, okay, hier ungefähr muss der Blumenladen gewesen sein und da ist die Lounge und mein Freund hat die ganze Zeit gesagt, ah, halt die Klappe, erzähl mir das nicht.
Hör auf, die ganze Zeit die Decke anzustarren.
Ja, genau. Ja, aber man kommt ja, also es geht ja gar nicht anders. Natürlich hast du dann so diesen Gedankengang und ja, ich werde, glaube ich, demnächst etwas anders fliegen jetzt nach diesem Fall, aber es ist ja auch gut zu wissen, dass ich seitdem einiges getan hat. So.
Ja, einiges. Also das ist
eigentlich alles.
Nicht,
ja.
Aber ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe mal Frank Schätzing vor Jahren gelesen, Der Schwarm.
Ja.
Und war danach im Urlaub in Neuseeland. Und das Erste, was wir gemacht haben, war so eine Whale-Watching-Tour. Also wenn ihr den Schwarm gelesen habt, dann wisst ihr genau, wovon ich spreche. Ich habe gedacht, die nächsten Wale, die jetzt kommen, die das ja. überleben wir hier nicht. Die greifen uns an. Ja, ja, das warst du dann so frisch drin. Also siehst du die Sachen natürlich so ganz anders. Ne?
Deswegen, ja, ein wahnsinniger Fall war für mich auch total spannend, weil ich, wie gesagt, nichts wirklich davon wusste. Da war ich 11, als das passiert ist, wahrscheinlich deswegen.
Ich könnte dich hauen, dass du diesen Fall mitgebracht hast, weil das wirklich... Das ist so schlimm, über Menschen zu sprechen,
ja.
die Todesangst haben.
Ja. Ja.
Eine harte Nummer.
Wirklich harte Nummer.
Dass du dich in sowas immer reinziehen musst.
Das liegt im Kern unseres, deines, jetzt kann ich auch unseres Jobs sagen.
Ja, oh ja, ne? Herr Kollege.
Ja, aber ich dachte, ich fand es mal ganz interessant, ein etwas anderes Verbrechen. Ist jetzt kein Verbrechen im klassischen Sinne, aber irgendwie ja schon. Und ja, ich sage danke. Und wenn ihr mehr von Tanina hören wollt, Tatort Krankenhaus ist kein Crime-Podcast.
Nein, es
aber
ist
ein sehr guter
Medizinrecht-Podcast.
So, also, falls ihr es noch nicht getan habt, hört Tatort Krankenhaus und natürlich dieser eine Moment. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dankeschön, Tanina.
Ich danke auch. Macht's gut.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.